TikTok hatten wir oder auch Instagram ist ja eigentlich auch komisch, ne? Also so ein bisschen, klingt so ein bisschen retro. Oder was ich immer ganz lustig finde, ist den Namen BlaBlaCar für diese Mitfahrgelegenheitsplattform. Wenn man dann die Leute fragt, welcher Name gefällt dir am besten, dann sagen die so, also damit kann ich gar nichts anfangen, finde ich nicht gut. Und was da auch zu kurz kommt, ist das Thema Gewöhnungszeit, weil ein guter, einzigartiger Name, an den muss man sich auch ein bisschen gewöhnen.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: die größten Fehler bei der Namenssuche und wie es besser geht mit Namensfindungsexperte Marc Leiblein. Und hier ist euer Host und fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Schön, dass ihr wieder beim Podcast von fürgründer.de dabei seid. Wie soll mein Unternehmen heißen? Wie möchte ich mein Produkt oder meinen Service nennen? Die Namenssuche ist gar nicht so einfach. Und gleichzeitig hängt so viel von einem guten Namen ab. Welche Fehler es bei der Namensfindung gibt und wie ihr sie vermeidet, erklärt uns Marc Leiblein. Marc ist Experte für Namensfindung. Mit seiner Agentur Namestorm hat er seit 2005 Gründern, Startups und Unternehmen bei über 2000 Projekten bei der Suche nach dem perfekten Namen geholfen. Und er ist passenderweise Autor des Buches Starke Namen. Hi Marc, schön, dass du uns zugeschaltet bist.
Hallo René, schön, dass ich dabei sein darf.
Marc, lass uns direkt starten. Was sind aus deiner Sicht so die gravierendsten Fehler bei der Namenssuche? Kurz zusammengefasst.
Da streiten sich wahrscheinlich die Geister, aber ich würde sagen, der erste der gravierenden Fehler ist die Aufgabe an sich unterschätzen, was da alles dranhängt und damit auch den Zeitbedarf. Das zweite ist die Art, wie man die Ideensuche angeht. Das heißt, dass es eben nicht mit einem Brainstorming oder so getan ist. Und das dritte ist die Recherche. Das heißt, zu prüfen, ob der Name wirklich frei ist, ob er verwendet werden darf und geschützt werden kann.
Mhm. Da gehen wir dann nachher direkt drauf ein, also was alles zu diesem Projekt eigentlich gehört, beziehungsweise was dann falsch gemacht wird, wenn man es nicht als Projekt aufsetzt. Auch das Thema Recherche und auch, wie man eben bei diesem Brainstorming oder welche Fehler da auftreten. Bevor wir jetzt in die Details gehen, nochmal von dir auch der Kontext. Warum ist das mit dem Namen eigentlich so wichtig?
Eine berechtigte Frage. Alle, die schon mal einen Namen gesucht haben, wissen wahrscheinlich, dass es dann doch nicht so leicht ist, wie man sich das vorstellt. Aber warum ist ein Name so wichtig für das eigene Unternehmen oder das eigene Produkt? Wenn wir jetzt mal vom Firmen- oder Unternehmensnamen ausgehen, ist es so, man legt den Namen fest und normalerweise ändert man den ja nicht so schnell oder das will ihn auch nicht ändern, weil da hängt allerhand dran, das Logo, die Domain, vielleicht ein Markenschutz, wie auch immer. Das heißt, man kann sehr viele Sachen an einem Auftritt von einem Unternehmen ändern, bis hin zu einem Logo. Alles ist einfacher und mit weniger Aufwand verbunden, als wenn man den Namen ändern muss, weil da quasi alles andere auch geändert werden muss. Und dann ist es so, dass der Name ja das einzige Markenmerkmal ist eines Auftritts, eines Unternehmens, dass man quasi ja hören kann. Alles andere kann man vielleicht sehen oder lesen, wie auch immer. Aber der Name ist halt das einzig akustische Kennzeichen eines Unternehmens und häufig auch das allererste, was man wahrnimmt von einer Marke.
Ich weiß gar nicht, von welcher Marke dieser Spruch geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Irgendwie so ähnlich heißt es, glaube ich. Aber tatsächlich, ne, dieses bleibt etwas im Kopf deiner Kunden, Kundinnen hängen.
Meinst du vielleicht Umkaloabo? Unaussprechlich, aber ausgesprochen gut. Das gibt's auch.
Das ist, glaube ich, ein nettes, das stimmt, das ist auch ein Claim, ist auch nochmal mit dem Markennamen verbunden, wobei wir da vielleicht gleich die Frage klären, wie schreibt man das denn? Das ist tatsächlich eine gute Idee, das so zu benennen. Aber der Marke oder der Name meines Produkts, das ist eben tatsächlich etwas, was im besten Fall haften bleibt. Und dann habe ich, glaube ich, schon sehr, sehr viel richtig gemacht und dann ist es auch sehr, sehr wertvoll.
Ja.
Dann lass uns einsteigen. Du hast ja vorhin schon den Bogen so aufgespannt. Welche häufigen und gravierenden Fehler und dann jetzt im Detail hast du uns mitgebracht? Wo würdest du anfangen?
Genau, also angefangen hatte ich ja tatsächlich mit der Aufgabe Namensfindung. Es ist häufig so, gerade bei Gründern und Startups, dass sie die Namenssuche tatsächlich unterschätzen. Man hat oft so einen Arbeitstitel vielleicht im Kopf oder so, ja, so einen Platzhaltertitel und hat tausend Aufgaben und denkt sich, schiebt es so ein bisschen auf, denkt sich, das habe ich ja noch Zeit, das kann ich machen und so weiter. Und dann geht es häufig panikartig zur Sache. Also wenn man merkt, dass nach einer kurzen Recherche oder einem kurzen Brainstorming irgendwie alles schon weg ist oder so. Ne? Alle Domains sind weg. Wenn man ein bisschen näher schaut, markenrechtlich geht es auch nicht. Ja, also es ist wichtig, die Namensfindung als Prozess zu sehen und genügend Zeit mitzubringen. Ich würde mal sagen, so, also ein Monat ist wirklich das Minimum.
Aber tendenziell eher mehr.
Das ist wirklich das absolute Minimum. Wenn man 3 Monate oder vielleicht ein halbes Jahr vorher schon so weit ist, dann ist es deutlich komfortabler, auch wenn man das Thema Markenschutz noch berücksichtigt.
Mhm. Okay, nehmen wir das Thema Zeit. Fehler Nummer 1, den ich zumindest jetzt erstmal relativ einfach abhaken kann, wenn ich mir da sage, okay, ich blocke mir genug Zeit in meinem Gründungsprozess für das Thema Namen. Was kann ich dann falsch machen? Das ist der nächste Fehler.
Ja, irgendwann geht's ja dann wirklich an die Ideensuche. Und die typische Vorgehensweise ist, man geht ins Internet, gibt ein oder mehrere Stichwörter zu seinem Thema ein und sucht nach Synonymen. Und wenn man mehrere Personen ist, im Team zum Beispiel, dann macht man ein Brainstorming und sammelt ganz viele Ideen und Wörter. Das erstmal grundsätzlich nichts falsch dran, aber das reicht normalerweise noch nicht aus, um da wirklich einen guten Namen zu finden, weil das machen wir auch so. Also wir machen auch Brainstormings und recherchieren im Internet und auch Synonyme und so weiter. Aber das ist in der Regel nur quasi, da sind die Bausteine, um daraus Namen zu machen. Und um daraus dann Namen zu machen, muss man in der Regel ein bisschen mehr anstellen als nur ein Brainstorming. Zum Beispiel mit besonderen Kreativmethoden, mit denen man tolle Ideen findet, die auch so ein bisschen weitergedacht sind und dass man nicht nur das ganz Naheliegende findet.
Vielleicht so bei dem Thema das Naheliegende findet, was ist denn damit, dass ich einfach mal so ein bisschen rumfrage? Was denkt ihr über den Namen oder was könntet ihr euch vorstellen, wie wir heißen sollen? Also ist das ein valider Ansatz, den ich da gehen sollte, einfach mal im Bekanntenkreis rumzufragen? Vielleicht, wenn ich auch schon so erste Nutzer habe, bei denen irgendwie eine Umfrage zu platzieren. Wie siehst du das für diesen Namensfindungsprozess?
Ja, das wird häufig gemacht, auch ich sage jetzt mal in der Instagram-Community, wenn man schon vielleicht eine gewisse Followerschaft hat oder so, oder in Unternehmen, auch abteilungsübergreifend. Das ist so ähnlich wie mit dem Brainstorming, da kann man ganz viele Ansätze und Wörter sammeln, aber man muss dabei einfach wissen, dass ja fast niemand von diesen Personen sich so gut mit dem Thema auskennt, um auch zu wissen, was da alles drinstecken soll, was soll da ausgedrückt werden, in welche Richtung soll es gehen. Deswegen, man kann das schon machen, aber ich empfehle dann eher, das Ganze ans Ende des Prozesses zu legen, wenn man, sage ich mal, zum Beispiel 3 oder 5 tolle Namen gefunden hat und dann eher eine Umfrage macht, welche denn am besten passen könnten.
Mhm. Du hast gerade gesagt, was quasi in dem Namen drinne stecken soll. Ich habe auch gerade mal drüber nachgedacht, weil was ich mir so vorstellen kann, ist, du startest zum Brainstorming und, keine Ahnung, ne, für irgendwie einen Eisladen und dann kommen erstmal so Begriffe rund um Eis, die mir einfallen. Das scheint mir aber nicht so ein strategischer Prozess zu sein, wenn man sich dann einfach mal Begriffe rund um Eis ausdenkt. Also was läuft da falsch, beziehungsweise was ist dieses Thema, was soll quasi im Namen drinne stecken? Was meinst du damit genau?
Das ist der normale Impuls, dass man dann eben recherchiert. Bleiben wir bei unserem Eisladen und dann macht man vielleicht Wortverbindungen und Wortspiele rund um Eis und vielleicht noch, sage ich mal, cold oder sweet und solche Sachen. Also relativ naheliegend. Das ist auch erstmal nicht falsch, aber das Thema ist dann, dass man damit in der Regel nicht jetzt einen Namen findet, der sich absetzt von der Konkurrenz, sondern ist da einem großen Eisbecher voller ähnlicher Namen. Und was auch nicht geht oder was dann schwierig ist bei diesem Ansatz, wenn man da, sage ich mal, irgendwelche Eisnamen macht, mir fällt jetzt spontan keiner ein. Ich kenne in München einen Laden, der heißt Ice Date. Das ist sogar ganz witzig. Aber wenn man jetzt davon weggeht und ich sage jetzt mal in Richtung, was sind kalte Gebiete auf der Welt und dann mit Arktis oder so irgendwie was anfängt und immer weiter wegkommt, so findet man auch immer einzigartigere oder originellere Namen. Und die haben wiederum den Vorteil, dass man den Namen dann auch wahrscheinlich leichter schützen kann. Also wenn man jetzt recherchiert Ice Paradise, wenn man da ins Markenamt geht und schaut mal, was ist da los, dann wird man sehr schnell sehen, dass da es schwierig sein wird, die Marke dann auch zu schützen und da eine Alleinstellung zu haben.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz valider Punkt nochmal, ne, daran zu denken. Es gibt halt schon unglaublich viele Namen, Markennamen, Produktnamen, Unternehmensnamen. Und ich möchte ja tatsächlich etwas Einzigartiges haben, was dann eben auch schützbar ist. Das ist ja dann nochmal der zweite Punkt. Und was dann eben gleichzeitig auch beim Kunden tatsächlich im Kopf haften bleibt, beziehungsweise irgendwie Assoziationen zu meinem Unternehmen weckt. Und das irgendwie hinbekommt. Ne? Das heißt, sich auch da vielleicht Gedanken zu machen, was soll überhaupt mit mir assoziiert werden? Also das irgendwie positiv zu besetzen und zu sagen, ich möchte besonders innovativ wahrgenommen werden oder ich möchte eben als Eisladen, Mensch, soll sehr erfrischend sein irgendwie oder wir wollen eher klassisch daherkommen. Also sich auch solche Attribute vielleicht zu geben.
Ne? Genau. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und es sollte am Anfang der Namensfindung auch stehen, eben die Positionierung, wie will ich wahrgenommen werden, wie will ich mich unterscheiden im Markt. Ich habe da im Vorfeld mal nach Beispielen gesucht und bin dann bei Bäckereien gelandet und habe zum Beispiel die Bäckerei, die Gorilla-Bäckerei gefunden in Berlin. Das hört sich ja ziemlich fancy an, würde ich mal sagen. Und die Vollkornbäckerei Mehlwurm. Das ist jetzt die ganz andere Richtung. Und da sieht man auch, die haben auch so einen Wurm als Logo. Das passt sehr gut zu diesem Vollkorn-Thema. Und eigentlich, wenn man ganz streng ist, muss man sagen, okay, Mehlwurm ist eigentlich nichts, was ich jetzt unbedingt in meinem Gebäck haben möchte. Aber es funktioniert trotzdem eben, was halt augenzwinkernd ist. Ne? Und das ist dann zum Beispiel ein Name, der passt sehr gut zu dem Thema, vollwertig auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja, kann man sich sowas dann auch sehr gut merken und sticht natürlich dann auch raus neben einer Bäckerei Fischer oder Hofmann oder so, ne?
Ja, ist ja häufig so, ne, dass die Bäckereien tatsächlich, aber es ist nicht nur bei Bäckereien so, es ist bei vielen Unternehmen, das dann einfach, kann man auch bei der Tischlerei wahrscheinlich, Tischlerei Meier, Tischlerei Ludwig, wie auch immer, dass dann einfach nur der Name vielleicht des Gründers, des Unternehmers dahinter kommt und das war es dann irgendwie. Dann ist aber ziemlich austauschbar.
Das war ja auch lange Jahre, früher war das so, dass man einfach ein Unternehmen mit dem Familiennamen benannt hat. Siemens, McDonald's, wie auch immer, es war früher gang und gäbe. Ne? Ist nur heutzutage, gibt es halt mehr Möglichkeiten und beziehungsweise auch mehr Anforderungen. Und man hat da auch gemerkt, dass man, gerade wenn man neu rauskommt, halt mit so einem Namen, so einem Allerweltsnamen, dann es nicht so leicht hat, weil man dann einfach untergeht. Ne? Also Thema Internet, Google-Treffer und so weiter. Wenn man da mit einem zu austauschbaren Namen quasi auftritt, hat man es einfach schwer.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Du hast ja vorhin gerade das Beispiel von Cola Luabum, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe.
Umkaloabo.
So, von daher Fehler, das so zu machen. Also das Thema, wie spricht man es eigentlich? Nochmal verbunden auf, wie schreibt man es eigentlich? Siehst du da Fehler?
Da gibt es ja noch solche Beispiele. Hägen das Eis, weiß kein Mensch, wie man das spricht. Wie man schreibt, wie spricht, ist auch nicht so ganz easy. Und bei meiner Suche im Vorhinein zum Thema Bäckereien oder Cafés, weil es halt ein ganz nettes Thema ist, bin ich auf die Bäckerei, wie auf das Café Sua Pinga gestoßen, mit zwei U vorne in München. Okay. Sehr auffällig, sehr schwierig, sehr kompliziert. Da habe ich dann erfahren, das ist der alte Name des Stadtteils Schwabing, der allererste Name. Das heißt, die können da eine Geschichte dazu erzählen. Normalerweise, alle wünschen sich immer einen einfachen und möglichst kurzen Namen. Das ist verständlich, aber da hat man natürlich auch wenig Möglichkeiten, sich abzusetzen und wirklich was Besonderes zu schaffen. Wenn man jetzt wirklich mit so einem bisschen verrückten, fast unaussprechlichen Namen daherkommt, dann muss man das schon bewusst machen und kann das Ganze aber natürlich auch super spielen in der Kommunikation, wie man das dann beim Claim von Umkaloabo sehen kann. Normalerweise ist es natürlich besser, wenn man den Namen verstehen kann, dann auch schreiben kann. Wir haben da so eine Grundregel. Es ist gut, wenn man Namen nennt am Telefon und macht vielleicht einen Hinweis dazu zur Schreibweise. Wir haben zum Beispiel meinen Namen Juper gemacht für so eine Eventagentur. Und da ist dann die Erklärung dazu, wie super, nur mit Y vorne. Also sowas ist dann recht einfach erklärt. Aber sobald es zwei oder drei, sage ich mal, kreative Merkmale sind, dann wird es ein bisschen schwierig.
Okay, aber halten wir fest, Fehler kann es definitiv sein, im Hinblick auf Schreibweise, was sich ja dann zum Beispiel auch, ne, wie gibst du es als Kunde dann bei deiner Google-Suche ein? So, oder ne, in die Browserzeile, um dann das Unternehmen auch tatsächlich zu finden. So, ne, das ist ja ganz praktisch dann einfach ein Thema. So, und also insofern Schreibweise vielleicht ein bisschen klar zu haben oder eben mit dem einen Hinweis und auch im Hinblick auf Länge, wo würdest du da vielleicht eine Grenze setzen?
Die Länge finde ich tatsächlich, es wird immer genannt, so als Wunsch, möchten möglichst kurz haben, sehe ich allerdings nicht so wichtig an, weil es gibt auch genug Beispiele von längeren Namen, die trotzdem oder vielleicht sogar deswegen gerade gut funktionieren. Ja. Gibt es zum Beispiel erfolgreiche Startups in Deutschland. Das eine heißt Seven Senders im Logistikbereich. Das hat ja 4 Silben und ich weiß nicht, wie viele Buchstaben. Kann man sich trotzdem gut merken, einfach durch die Alliteration mit dem Seven Senders, 2x S, das geht einfach gut rein.
Nein.
Oder was es auch gibt, ist Horizon Studios, so ein Gepäckhersteller, innovativer in Deutschland, das ist auch ziemlich lang. Und die lassen hinten noch das O weg vom Horizon. Das heißt, es kommt weniger auf die Buchstabenlänge an, sondern eher auf die Silben. Die können ja lang oder kurz sein. Ne? Oder ob der Name ein Merkmal hat, wie so ein Reim oder eine Alliteration, die einfach gut reingeht, dann spielt es quasi keine Rolle, wie lang der Name an sich ist.
Wird der Fehler eher in der Komplexität wahrscheinlich liegen. Also wenn ich ich kann durchaus einen langen Namen nehmen, wenn das aber vom Klang, vielleicht auch von den Verbindungen, ne, dass das auch zwei Begriffe sind, die vielleicht zusammenpassen, dann merke ich mir das halt auch ganz gut und dann habe ich auch wenig Probleme damit. Aber wenn der Name relativ komplex ist, dann wird es wahrscheinlich eher ein Problem.
Genau. Also bei so erfundenen Namen kann man vielleicht so aus Hausnummer sagen, 3 Silben sollte man normalerweise nicht überschreiten, es sei denn, man hat da wirklich irgendwelche kreativen Kniffe drin. Zum Beispiel so Name wie Novartis, das ist so Amazon, diese Richtung. Also wenn man da in diesem Rahmen bleibt, macht man normalerweise nichts falsch.
Du hast ja vorhin noch etwas genannt, dieses Thema Kreativitätstechniken. Das heißt, wenn ich jetzt so als da eben Ungeübter quasi loslaufe, vielleicht jetzt noch, ja, ich kann so Assoziationen bilden, aber im Endeffekt, wenn ich mich nicht damit auseinandersetze, laufe ich Gefahr, dass ich nicht ausreichend Techniken anwende, um einfach so dieses gesamte Potenzial auszuschöpfen.
Ja, wie ich anfangs sagte, entweder sucht man einfach in Wörterbüchern, googelt durch die Gegend oder setzt sich zusammen im besten Fall und macht dann halt normalerweise ein Brainstorming, weil man das halt so macht, um Ideen zu finden. Das Problem daran ist, dass man da das normalerweise nicht schafft. Also man sammelt Wörter ohne Ende und klebt die Pinnwand voll oder das Miroboard. Aber das kreist sich in der Regel alles sehr eng um diese 2, 3, 4 beschreibenden Stichwörter. Also beim Eiskaffee ist es dann eben das Eis vielleicht oder irgendwas mit Kugel. Darum kreist sich alles und es wird dann gut ausgeschlachtet. Was man aber dann nicht schafft, normalerweise ist der Sprung in eine Ebene weiter oder vielleicht sogar 2 Ebene weiter, um dann so Namen wie, ich nenne das gerne als Beispiel, weil es halt jeder kennt, Apple zu finden. Weil Apple hat überhaupt nichts mit Computern zu tun, ist aber trotzdem ein nettes Symbol und ist halt einzigartig. Als es damals rauskam, hat auch kein Mensch irgendwie kam auf die Idee, seine Computermarke nach einem Obst zu benennen. Und aber so Ideen zu finden, dafür gibt's tatsächlich Methoden. Zum Beispiel die eine heißt Osborne-Methode. Da stellt man dann so Fragen wie, was würde passieren, also wenn zum Beispiel das Thema bei unserem Eis wäre, sage ich jetzt mal, Süße, ist das super wichtig, weil das Eis ist halt einfach super lecker süß. Und dann dreht man das Ganze zum Beispiel ins Gegenteil und sagt dann, auf was für Ideen würden wir kommen, wenn das Eis besonders salzig wäre oder sauer oder sowas. Mhm. Dann kommt man erstmal auf ganz schräge Sachen, kann man dann davon ausgehen, versuchen wieder irgendwelche Bilder zu finden, die zurückführen aufs Thema. Mhm. Und da gibt es noch ein paar mehr Methoden, wie zum Beispiel die Reizwortanalyse heißt die. Die hört sich ein bisschen komisch an, aber ist auch ganz toll. Wir haben sie in unserem Buch Wonder Words genannt. Das heißt, man nimmt irgendein Wort, man tippt im Lexikon, in der Zeitschrift oder irgendwo im Internet auf ein Wort und versucht dann von diesem Wort aus irgendwie die Brücke zu schlagen zu unserem Thema. Oh. Das gelingt nicht immer, aber häufig entwickelt man dabei sehr tolle Diskussionen und ja, neue Ideen, so auch so bildhafte Sachen wie so ein Apple oder von mir aus ein Amazon.
Ja. Ich glaube, der Punkt ist gemacht. Also der Fehler, sich im Prinzip nur auf so Assoziationen zu verlassen, vielleicht so andere Begriffe zu finden, das führt nicht wirklich zu einem wahrscheinlich spannenden und originellen Namen, sondern da bewusst auch Methoden anzuwenden, die ihr auch im Buch vorstellt. Da gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge mit dir bei uns, glaube ich, die allererste, die wir gemacht haben hier beim fürgründer.de-Podcast, wo die auch im Detail vorgestellt werden. Stichwort Brainstorming vielleicht nochmal. Da gibt es ja jetzt so einen Assistenten mit dem Namen ChatGPT. Fehler oder nicht? Den zu nutzen.
So.
Nicht der Name ChatGPT.
Ja, der Name ist ein gutes Beispiel dafür, dass es eigentlich nicht so toll ist, wenn man sich überlegt, was da dahinter steckt, weil das jetzt schon in zig Varianten rumgeistert im Internet, kann man auch schwer schützen. Wie auch immer, also es ist kein Fehler, ChatGPT zu nutzen oder künstliche Intelligenz. Im Gegenteil, das machen wir auch. Also wäre mehr doof. Das wäre auch so, als würde man sagen, man darf nicht googeln oder so. Ne? Mhm. Was allerdings in meinen Augen Fehler ist, wenn man sich darauf verlässt, dass der ChatGPT, manche sagen der, manche die, auch die mega tolle Idee ausspuckt. Also wir nutzen ChatGPT für die Inspiration, um einfach, ja, wie so ein jemand, der recherchiert im Internet, Ideen zu liefern. Das Thema Brainstorming, also es ist ja schon wichtig, um dann ins Thema reinzukommen. Und was ChatGPT auch kann, es kann Silben ergänzen, Wörter ergänzen und solche Sachen machen. Aber dann hört es auch schon bald auf. Also dann, um auf sowas zu kommen wie beispielsweise, ich sag mal TikTok, ist ja ein ganz simpler Name. Aber so einen Namen würde man nicht ganz schwer oder auch nicht mit ChatGPT finden. Mhm. Der Name, der kommt her, also die Idee dahinter war, dass das Uhrenticken symbolisieren soll. TikTok. Mhm. Und das irgendwie dazu gepasst hat, zu diesen kurzen Videos und so, alles sehr kurz und knackig. Wenn man jetzt in ChatGPT reingeht und sucht einen Namen für sein TikTok, man würde damit anfangen, dann würde man halt reinschreiben, gib mir kreative, ganz tolle Namen für eine Video-App, mit der man ganz kurze, coole Videos machen kann. Da kommt ChatGPT nicht auf TikTok, sondern auf, sage ich mal, Video-Pleasure, Video-Paradise oder vielleicht Pick irgendwas oder so, ne? Mhm. Und da kann man schon ein bisschen mit rumspielen und so weiter, aber da sind wir wieder bei dem Thema, die richtig besonderen Namen kommen da vermutlich nicht raus. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ChatGPT natürlich auf alles zurückgreift, was schon existiert draußen. Das heißt, mir ist es schon oft passiert, wenn da mal ein Name dabei ist, der tatsächlich interessant wäre auf den ersten Blick, dann ist der häufig dann einfach nicht zu nutzen, weil den gibt's schon im Internet und die Domain ist weg und Markenrechte sowieso ein anderes Thema dann nochmal. Ne?
Das Thema Markenrecht ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen. Welche Fehler entstehen da häufig in diesem gesamten Prozess der Namenssuche? Was sind da so typische Dinge, die schiefgehen?
Also bevor man einen Namen dann verwendet, muss man natürlich schauen, dass der Name auch frei ist, verfügbar als Domain und dass man ihn schützen kann und dass es keine Marken gibt, die so heißen oder so ähnlich heißen. Und das ist auch gern so eine Tätigkeit, die ganz ans Ende geschoben wird, weil dann hat man vielleicht mal seine paar Ideen gefunden, endlich nach einem längeren Prozess, wie man auch immer dahin gekommen ist, hat Leute befragt, vielleicht sogar eine Domain gefunden und dann auch mal gegoogelt, ob es den Namen nicht gibt. Vielleicht war man sogar mal beim DPMA und hat da mal geschaut, ob der Name verfügbar ist. Und dann fühlt man sich soweit mit safe. Allerdings steckt da schon noch viel mehr dran bei so einer Markenrecherche. Also es reicht nicht, den Namen einfach identisch da einzugeben in die Suchmaske, sondern man muss da Variationen probieren von Namen. Und man muss sich schon sehr gut auskennen mit diesen ganzen Warnklassen und mit dieser Einschätzung, ist das jetzt ein gefährlicher Name, kann der mir gefährlich werden, ist der verwechslungsfähig oder kann ich den sicher verwenden? Da machen gerade viele Gründerinnen und Startups, die gehen da schon ein bisschen leichtfertig mit um und manchmal klappt es, dann fällt es nicht auf. Aber bei uns landen häufig auch viele, die dann mit dem Namen auf die Nase gefallen sind und tatsächlich einen neuen Namen brauchen.
Das heißt, da durchaus mehr Zeit zu investieren, vielleicht auch mit einem Experten. Es gibt ja genügend Anwälte rund um das Thema Markenschutz. Wir haben auch für Gründer.de da auch Partner und wo dann auch nicht nur die Anmeldung, sondern eben auch eine Markenrecherche mitgebucht werden kann, um das quasi auszuschließen, dass es da Probleme gibt. Vielleicht da aber auch nochmal das Thema, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich habe jetzt meinen Namen, ne, den einen super Namen und jetzt gehe ich in die Prüfung und dann kommt quasi raus, oh, kann ich gar nicht schützen. Was habe ich denn in dem Moment quasi falsch gemacht aus deiner Sicht?
Also da gehört schon ein bisschen Kenntnisse vom Markenrecht dazu. Vereinfacht gesagt, einen Namen kann man nicht schützen, wenn er eine Sache einfach nur beschreibt. Also wenn ich jetzt bei unserem Eiscafé wieder bin, wenn ich das jetzt einfach Eisshop nenne oder so, dann kann ich das einfach nicht schützen, weil das beschreibt das Café und deswegen ist das so, es ist freihaltebedürftig, so nennt man das. Und man kann das zwar benutzen, aber nicht schützen. Das ist erstmal das Erste. Das heißt, man muss bei einer Marke ein bisschen einen kreativen Twist drin haben, dass die nicht nur rein beschreibend ist. Das ist erstmal die Grundanforderung. Und der zweite Schritt ist dann tatsächlich zu schauen, ob es dort, ob es nicht schon ältere Marken gibt. Wenn man sich überlegt, wie viele Jahrzehnte es schon Marken gibt und wie viele Millionen Leute schon vorher nach Namen gesucht haben, vielleicht auch Tausende für Eiscafés oder Eismarken, dann kann man sich ausrechnen, dass da auch viele naheliegende Ideen schon weg sind.
Das heißt aber vielleicht auch, dass ich eben mit diesem Thema nicht bis ganz zum Schluss warte, sondern das deutlich früher schon in den Prozess einbaue, um dann vor allen Dingen nicht mit meinem Favoriten, also ne, ich habe mich ja schon so darauf eingeschossen, dann auf diesen Namen, mit dem dann scheitere und den nicht verwenden kann, weil das ist ja dann nochmal doppelt auch emotional schlimm.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der Favorit. Wir empfehlen immer, mit einer Top 3, sagen wir mal, ins Rennen zu gehen. Und auch ist auch wichtig, genau mit der Recherche vielleicht nicht ganz am Ende anzufangen, sondern wenn man mal erste gute Ideen gesammelt hat, schon mal ein bisschen zu schauen, wie sieht's da aus? Gibt's da Chancen oder haben wir da überhaupt keine Chance? Was ich allerdings auch nicht möchte, ist, weil ich nenne ja hier einige Fehler, die man machen kann und auch Anforderungen an Namen, wie man es richtig machen muss, dass man mit diesem Wust an Vorgaben schon in die Ideensuche reingeht, weil das blockiert natürlich sehr, ne? Das heißt, ganz am Anfang erstmal frei davon machen und versuchen einfach tolle Themenbilder und so weiter rund um das eigene Geschäft zu finden und einfach auf gute Ideen zu kommen. Dann kann man sich relativ schnell den anderen Themen widmen. Nur das halt nicht ganz unterschätzen, dass da ein bisschen mehr dran hängt als nur, ich gebe jetzt mal meinem Haustier einen Namen und gut ist. Ne? So einfach ist es nicht.
Vielleicht dann noch quasi so bei diesem letzten Schritt, wenn du sagst, ja, jetzt gibt's so einen Namen Favoriten und wir hatten am Anfang auch gesagt, naja, wir könnten ja jetzt auch ein bisschen rumfragen, entweder innerhalb des Unternehmens, innerhalb der Community. Gibt's da Fehler, die man machen kann, wenn man da so rumfragt nach, hey, welchen Namen findet ihr jetzt hier am besten? Das ist eigentlich eine super Frage, oder?
Genau, das ist unsere Hassfrage, sage ich mal. Nein, Spaß beiseite, aber das ist natürlich, es passiert immer wieder mal. Und wenn man andere fragt, nach welcher Name gefällt euch am besten, dann bekommt man halt sehr, sehr viele subjektive Reaktionen. Mhm. Und dann vielleicht auch, wenn man das Ganze sogar als Ranking macht, kann man ja auch machen, dann bekommt man dann halt so vielleicht den größten gemeinsamen Nenner zu einem Namen, der den meisten irgendwie vielleicht gefällt oder so. Die ganzen Leute, die man aber fragt, die wissen ja gar nicht alle Hintergründe zum Thema. Und das Thema Markenrecht haben die schon gar nicht auf dem Schirm. Normalerweise. Das heißt, Umfragen auf jeden Fall und sehr gerne, aber dann immer kriterienbezogen. Und da sind wir wieder am Anfang, wo wir gesagt haben, wie wollen wir denn eigentlich rüberkommen mit unserem Namen, mit unserer Marke? Wollen wir innovativ rüberkommen? Wollen wir fancy rüberkommen? Oder vielleicht einfach seriös und gediegen, kann ja auch sein. Und dann fragt man dann am Ende zum Beispiel nicht, welcher Name gefällt dir am besten, sondern welcher dieser Name drückt am besten das Thema Sportlichkeit aus oder so, wenn es um eine Sportmarke jetzt zum Beispiel geht. Ne? Okay. Dann dieser kleine Kniff sorgt dafür, dass die Leute erstmal ihr Geschmacksding ausschalten und sich wirklich darauf konzentrieren, auf das wichtige Thema. Und da kriegt man natürlich dann viel mehr raus.
Ja, weil im Zweifel auch eher im Sinne der Zielgruppe gedacht wird, weil ne, wenn ich jetzt einfach nur unter Kollegen oder Freunden frage, dann müssen da ja noch nicht mal Leute dabei sein, die meine Zielgruppe repräsentieren. Also das vielleicht auch nochmal bedenken, aber wenn man das dann mit so Attributen besetzt, ich glaube, dann kann man tatsächlich oder unterscheidet man die Namen halt ein Stück weit objektiver. Natürlich kann für den einen sportlich ist immer noch was ganz anderes bedeuten als für den anderen, aber es ist eben nicht dieses, oh, der Name gefällt mir ganz gut oder nee, mit dem Namen kann ich eigentlich gar nichts anfangen, weil da vielleicht auch irgendeine Assoziation mit verbunden ist, die aber eigentlich mit dem Produkt nichts zu tun hat.
Mhm. Genau, also solche Namen eben, die dann nicht direkt beschreiben, um was es geht, wie jetzt zum Beispiel TikTok hatten wir oder auch Instagram ist ja eigentlich auch komisch, ne? Also so ein bisschen, klingt so ein bisschen retro. Oder was ich immer ganz lustig finde, ist den Namen BlaBlaCar für diese Mitfahrgelegenheitsplattform. Okay. Wenn man dann die Leute fragt, welcher Name gefällt dir am besten, dann sagen die so, also damit kann ich gar nichts anfangen, finde ich nicht gut. Und was da auch zu kurz kommt, ist das Thema Gewöhnungszeit, weil ein guter, einzigartiger Name, an den muss man sich auch ein bisschen gewöhnen. Also der ist dann halt eben nicht hundertprozentig beschreibend, sondern transportiert irgendwas. Mann. Thema Zielgruppe auch noch sehr wichtig. Also es lässt sich nicht verhindern. Ist auch okay, dass man dann den Ehepartner fragt oder die Nachbarin oder die Oma oder wen auch immer. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn man es nicht zu sehr wertet, ist es gut, vielleicht dann noch Aspekte zu finden, an die man gar nicht gedacht hat. Das ist ganz cool, wenn man da so ein bisschen aus seiner Blase rauskommt. Aber das nicht als Entscheidungskriterium unbedingt verwenden. Solche kleinen Umfragen.
Mhm. Du hast gerade gesagt, auf einen Punkt würde ich ganz gerne noch eingehen. Dieses Thema an einen neuen Namen muss man sich gewöhnen. Jetzt gab es ja so eine Zeit lang alle möglichen Namen, die dann irgendwie auf Fi enden. Also Shopify, Spotify und ganz viele. Ist es ein Fehler, in so eine Richtung zu gehen und so ein bisschen was von diesen, weil ne, die Namen, also die Unternehmen sind groß, die Leute können schon irgendwas damit assoziieren. Ist das aus deiner Sicht ein Fehler? Sollte ich das machen? Kann ich das machen? Wie denkst du über dieses, Mensch, wir nehmen mal sowas Ähnliches, was schon sich so ein bisschen etabliert hat im Markt?
Wir nennen das, oder haben das genannt, Nach-Army-Fi, ja. Weil es einfach ein super Beispiel ist. Spotify war, die erste bekannte große Marke, mit dieser Endung versehen war. Und danach kam dann, ich hatte mal so eine Übersicht vorbereitet. Ich habe hier, glaube ich, irgendwo noch hunderte von Startups und Angeboten, die halt irgendein Wort oder hinten E-Fi dran gemacht haben. Also spätestens nach dem Hundertsten ist es dann auf jeden Fall ausgereizt. Jetzt ist die Frage, wie einzigartig will ich sein? Man wird natürlich damit nicht unbedingt als neu wahrgenommen. Aber je nach Branche kann man darauf zurückgreifen. Aber normalerweise ist es so, dass solche Trends dann solchen Trends sollte man eigentlich nicht folgen oder das quasi als Beispiel nehmen, dass wir das vielleicht nicht machen, sondern wir suchen eine andere Endung oder denken uns halt was ganz anderes aus. Ist normalerweise der Rat, den wir geben.
Vielleicht noch eine Detailfrage. Internationalisierung. Also ist für viele Gründer und Selbstständige jetzt sicherlich nicht das Thema. Nichtsdestotrotz, wenn ich vielleicht drüber nachdenke oder meine Richtung vielleicht auch mal international sein könnte, dann wäre es sicherlich ein Fehler, da nicht schon beim Namen drüber nachzudenken.
Ja, das gibt's ja recht häufig, dass ein Startup sich einen deutschen Namen gibt oder was haben wir da alles? Zum Beispiel Flaschenpost zum Beispiel, das lässt sich wahrscheinlich jetzt nicht 1:1 übertragen. Vielleicht gibt es das Wort, aber das kann man da nicht nutzen, keine Ahnung. Dann muss man dann den Weg gehen, dass man dann in verschiedenen Märkten verschiedene Sprachen hat. Moment. Oder halt einen für die internationale Richtung, dann den Englischen zum Beispiel. Wenn man so sich vorstellen kann, ich gebe da immer den Tipp, mal 10 Jahre in die Zukunft zu blicken und wirklich groß zu denken, könnte ich mir vorstellen, auch im europäischen Ausland oder vielleicht sogar darüber hinaus irgendwie mit meiner Firma tätig zu sein, dann sollte man da echt mal dran denken, welche Länder, Regionen interessant sein könnten und das ein bisschen bei der Namensfindung beziehungsweise Namensprüfung am Ende zu berücksichtigen, ob wir damit arbeiten könnten mit dem Namen, den wir uns für hier überlegen.
Vielleicht noch bei diesem Thema internationale Märkte, weil das durchaus ja jetzt schon häufiger schiefgegangen ist, tatsächlich mal zu gucken, was bedeutet der Name vielleicht in irgendwelchen anderen Sprachen. Da gibt es ja doch ein paar Beispiele, wo die Bedeutung nicht gerade vorteilhaft war.
Ja, also unbedingt. Also Google ist tatsächlich eine große Hilfe, wo man rausfindet, ob es vielleicht ein ähnliches Wort gibt, das dann irgendwas Komisches bedeutet. Ansonsten empfehle ich immer das Urban Dictionary. Da findet man so umgangssprachliche englische Wörter. Das ist sehr hilfreich und man wundert sich bei, sage ich mal, so englisch-basierten Kunstnamen, was es da häufig dann doch schon für ähnliche Wörter gibt, mit denen man nicht in Verbindung gebracht werden möchte.
Nein.
Und wenn man es ganz genau wissen will, dann muss man tatsächlich in gewissen Märkten oder Sprachen mit Muttersprachlern nochmal schauen. Das machen wir bei großen Projekten schon so, dass wir dann in China, Japan, Brasilien, wie auch immer, mit Muttersprachlern arbeiten, die auch dort vor Ort sind und fragen, könnte das sein, dass der Name irgendwas Komisches bedeutet oder auslösen könnte im Kopf, wenn man den hört.
Dann würde ich zum Ende nochmal den Bogen zum Anfang spannen, weil du hattest Kaffee aus Schwabing mitgebracht, die quasi sich ja den alten Namen, ich habe den Namen jetzt leider irgendwas mit Suping oder so.
Suapinga.
Also so. Aber nichtsdestotrotz, die können ja dann mit diesem Namen irgendwie eine Geschichte erzählen, wenn sie das dann, ne, so irgendwie anfangen oder zumindest stellen sie eine Verbindung her. Also vielleicht nochmal dieses Thema, also Name und eine Geschichte zu dem Namen. Also wir haben jetzt ja auch durchaus über Fantasienamen gesprochen und so weiter, die man finden kann, die aber dann eben ja vielleicht keine Geschichte haben. Wie würdest du das noch einschätzen mit dieser, ja, ne, auch vor dem Hintergrund Storytelling? Wäre das ein Fehler, da zu wenig drüber nachzudenken?
Ja, also auf jeden Fall sollte man zum Schluss sich dann auch überlegen, wie führe ich denn den Namen ein? Weil es werden die Nachfragen kommen, wie seid ihr denn da drauf gekommen? Oder was bedeutet das? Hm. Und wenn man da eine schöne Geschichte dazu erzählen kann und das Ganze vielleicht sogar noch kommunikativ ein bisschen ausschlachten oder, sage ich mal, ausweiten kann, dann ist das natürlich super. Sag mal ein Beispiel. Wir haben für eine Schule in Österreich haben wir letztes Jahr zwei neue Schulgänge benannt. Und die sind am Ende, es war ein Riesenaufwand mit 60 Lehrern und Lehrerinnen, die da integriert waren. Und am Ende ist rausgekommen, das eine war naturwissenschaftlich und das andere eher sprachlicher Zweig. Und die hieß am Ende Via und Vox, also lateinische Wörter für Weg und Stimme. Ja. Die Schüler sind so begeistert, die haben jetzt dieses Via und Vox auf ihren T-Shirts. Die Schule hat sogar, die heißt Wilhering, fängt mit einem W an. Die haben ihr Logo jetzt geändert und haben dieses V, diese beiden V von Via und Vox genommen und haben das quasi integriert. Das sind lauter so kleine Bestandteile, die dann den Namen und die Marke einfach noch aufwerten können. Und wenn man da kommunikativ sich ein bisschen was ausdenkt, wie man das vielleicht auch in den Sprachgebrauch einfließen lässt und vielleicht bei irgendeiner Plattform die User dann wie die Plattform benennen kann oder so, lauter solche Sachen, ja, dann ist das ein großer Gewinn für die Kommunikation und für die Etablierung so einer Marke.
Mhm. Marc, vielen Dank. Wenn wir jetzt nicht irgendeinen ganz wichtigen Fehler noch vergessen haben, dann kannst du den jetzt gerne noch erwähnen. Ansonsten würde ich dich aber nochmal quasi andersherum bitten, deine drei wesentlichen Tipps für das Thema Namensfindung zum Abschluss nochmal zusammenzufassen, damit alle, die jetzt natürlich gelernt haben, okay, was sollten wir nicht machen, aber jetzt auch nochmal quasi positiv gestimmt rausgehen und wissen, worauf sie aus deiner Sicht ganz besonders achten sollten.
Also ich würde empfehlen, sehr frühzeitig damit anzufangen, sobald ich mich an das Geschäftskonzept mache und das schon vielleicht schon ein bisschen näher ausgearbeitet habe, dass ich mir überlege, wofür möchte ich stehen? Was sind so die wichtigsten Merkmale, dass die vorher schon quasi festgelegt werden, weil die brauche ich am Schluss, um die Namen tatsächlich bewerten zu können, wenn man nicht nur nach dem Geschmack geht. Das ist eine. Damit verbunden ist dann das Thema Zeit oder Zeitdauer, dass ich mir ein paar Monate einfach Zeit nehme dafür, um den besten Namen zu finden. Und solche wichtigen Themen wie Domain, Markenrecht, Markenrecherche da auf jeden Fall integriere. Und dann gibt's noch so ein paar, ja, solche praktischen Anforderungen, dass ich schaue, die Schreibweise, Aussprache, Klang des Namens, Wiedererkennbarkeit. Das soll sich nicht so viel anhören, aber dass man die zumindest mal abklappert, kann man diese Kriterien alle erfüllen. Welcher Name ist da am besten geeignet?
Marc, vielen Dank. Wenn ihr da jetzt noch weiter reinhören wollt, geht mal ganz weit zurück in unserer Podcast-Chronik, ich glaube sogar Folge 1 und 2, haben wir ausführlich der Namenssuche gewidmet, auch auf der Basis von dem Buch, was Marc geschrieben hat. Das lohnt sich auch heute, glaube ich, immer noch zu lesen. Insofern starke Namen, da nochmal der Hinweis. Und natürlich könnt ihr auch gerne Marc kontaktieren über LinkedIn, über seine Agentur, wenn ihr da weitere Unterstützung braucht. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg bei der Namenssuche. Viel Spaß natürlich auch. Ich glaube, das darf bei diesen ganzen möglichen Fehlern, die wir da jetzt gefunden haben, nicht zu kurz kommen. Das soll natürlich auch Spaß machen. Das ist ja auch etwas, also dieser Name, das hat Marc ja auch am Anfang gesagt, der begleitet euch auch lange, weil es ist unglaublich schwierig, den irgendwann mal zu ändern und auch doppelt bitter, wenn man dann gut im Markt angekommen ist und dann überlegt man sich, okay, jetzt müssen wir hier alles nochmal auf den Kopf stellen. Insofern viel Spaß dabei, ein gutes Gefühl, dann wird der Name wahrscheinlich auch weit tragen. Marc, nochmal vielen Dank.
Vielen Dank, René, und alle, die zugehört haben. Meldet euch gerne bei mir auf LinkedIn oder wo auch immer. Ich freue mich.
Ich würde mich freuen, wenn ihr uns Feedback schreibt zu dem Podcast. Wenn ihr Themenwünsche habt, Anregungen, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg bei eurem Projekt.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.